Moin und herzlich willkommen beim Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Ja, wie schon gesagt, fängt es mit einer Predigt über Noah an. Wir befinden uns in Hebräer Kapitel 11, ein besonderes Kapitel. Und da geht es um besondere Persönlichkeiten aus der Schrift, sogenannte Glaubenshelden. Und wir fangen mit Noah an und ich lese mal einen Vers aus Hebräer 11, Vers 7. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisungen eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Und das Thema der Freizeit lautet Hall of Faith. In den großen Fußballvereinen oder auch nationalen Fußballverbänden wie dem DFB gibt es Museen, wo man sich die Erfolge anschauen kann. Und dazu gehört auch eine sogenannte Hall of Fame, zu Deutsch Ruhmeshalle. Und da sind dann so die besten und legendärsten Fußballspieler aufgeführt. Da habt ihr mal so ein paar Beispiele von links nach rechts. Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, oben drüber Paul Breitner, Günther Netzer. Viele kennen die gar nicht, ne? Das ist mehr so meine Generation. Aber das waren tatsächlich so richtige legendäre Spieler. Vielleicht ist bei euch mehr Toni Kroos so einer, ne? Der auch sehr erfolgreich war, wenn ich an das Spiel Deutschland gegen Brasilien denke. Wie war das nochmal ausgegangen? 7-1, das war doch ein Traum, oder? War richtig genial. Naja, und so einer Hall of Fame, in so einer Ruhmeshalle, da werden halt dann so die Helden des Fußballs aufgeführt und Hebräer 11 zeigt eben so die Helden des Glaubens, deswegen nicht Hall of Fame, sondern wir nennen das Hall of Faith, also die Halle des Glaubens, die Glaubenshelden. Letztlich geht es aber immer um Jesus, denn alle diese Persönlichkeiten erinnern uns an den Größten und das ist Jesus, unser Herr, unser Retter. Die Persönlichkeiten aus Hebräer 11 verbindet ihr starker Glaube und da haben wir hier auch in Hebräer 11 die Definition schlechthin, was Glaube bedeutet. Ich drücke das erstmal auf so eine moderne Übersetzung aus, das ist die neue evangelistische Übersetzung. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Bei uns ist vielleicht geläufiger im Ohr so Schlachter-Luther-Text. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und darüber werden wir in den nächsten Tagen öfter sprechen, jeweils mit unterschiedlichen Persönlichkeiten. Die Frage ist aber auch an uns, wie sieht es denn bei uns mit dem Glauben aus, mit dem Vertrauen? Bist du ein Zweifler par excellence? Oder bist du wirklich fest im Glauben und hast Jesus im Fokus und brennst für Jesus? Da wünsche ich mir, dass alle, die so ein bisschen durchhängen, hier auf der Freizeit neues Feuer bekommen und ihr Vertrauen, ihr Glaube neu gestärkt wird. Und da können wir einander auch wirklich helfen. Der Noah, den wir jetzt hier als erstes so am Wickel haben, ist ein besonderes Beispiel. Warum? Weil er mitten in der Wüste damals ein riesiges Schiff baute und den Leuten von einer kommenden Flutkatastrophe erzählte, wobei die froh waren, wenn sie mal einen Tropfen Wasser hatten. Das war also auch nicht so pralle da mit Wasser, aber irgendwie war er also speziell mit seiner Botschaft. Es gab kein Anzeichen von einer Flutkatastrophe. Aber er hatte es von Gott empfangen und vertraute dem Herrn und er handelte danach. Wir wollen von Noah lernen und ich habe so drei Punkte. Das erste, die Warnung. Das zweite, da habe ich eigentlich, weil ich bei drei Punkten bleiben wollte und die vier machen wollte, da habe ich zwei zusammengefasst, der Plan und der Auftrag. Und das letzte, das ist, na wo ist er? Die Rettung, ja klar, die Rettung, genau. Punkt 3, die Rettung. Also für euch, die ihr mitschreiben wollt, dann habt ihr mal so den Überblick. Also die Warnung. Und zwar, die Geschichte von Noah hat auch Jesus beschäftigt und er hat sie als Warnung seinen Jüngern oder auch den Leuten zu seiner Zeit gesagt. Und es gilt heute uns genau oder noch viel mehr. Was hat er gesagt? In Matthäus 24 finden wir das in den sogenannten Endzeitreden. Bei der Wiederkunft des Menschensohnes wird es wie in den Tagen Noahs sein, sagt Jesus. Damals vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie merkten nichts, bis die Flut hereinbrach und sie alle hinwegraffte. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Das waren Worte, die bestimmt die Leute irgendwie aufgerüttelt haben. Damals, aber wie ich schon sagte, sollten uns heute noch mehr aufrütteln, weil wir noch viel näher dran sind an der Wiederkunft Christi. Jesus kommt bald. Jesus hat also diesen direkten Vergleich zu der Zeit von Noah gezogen. Eine Zeit in einer Gesellschaft, wo man, ja, wie er das so ausdrückt, man lebte sorglos, heiratete und ließ es sich gut gehen. Allerdings war es auch eine Zeit voller Hass, voller Gottlosigkeit, voller Gewalt, voller Kriege, Mord, alles, was dazugehört, Fluchen, Lästern, okkulte Praktiken. Das Böse schrie im Grunde zum Himmel und forderte Gott heraus, sodass er es sich nicht länger anschauen wollte. Gott hat Geduld, keine Frage, sehr viel Geduld, aber in den Tagen Noahs, da reagierte er dann doch irgendwann mit Gericht. Er sandte eine furchtbare, unvorstellbar große globale Katastrophe. Wir kennen die Geschichte, die Sintflut. Und um nur einen Hauch davon zu verstehen, erinnere ich nochmal an ein Ereignis, das geschah am zweiten Weihnachtstag 2004. Im Radio lief gerade, oder es sollte anlaufen, ein neuer Song, Die perfekte Welle. Aber da kam die perfekte Welle damals dort in Asien und wie viele Leute wurden da, vielleicht habe ich mir das aufgeschrieben, nee, habe ich gar nicht. Jeweils viele hunderttausend Tote, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Vielleicht eine Doku gesehen habt, oder es gibt auch einen Spielfilm dazu. Ein schrecklicher Tsunami. Auch Gericht Gottes. Ja, Gott sendet manchmal so Katastrophen und auch Kriege, um Menschen wach zu machen. So ein Weckruf. Komme ich gleich noch zu. Die gottlose Situation heute ist aber nicht besser, so dass man sagt, naja, zu Zeiten Noahs, meine Güte, wir waren die drauf, aber heute, wir sind zivilisiert und wir können gut miteinander umgehen. Wir brauchen nur ein paar tausend Kilometer weiter Richtung Osten gucken, wo ein furchtbarer Krieg in Europa tobt, dann wissen wir, wie das alles ist. Mitten in Europa. Oder morgen feiern hier Kroaten ihren besonderen Siegestag. Das hat man vielleicht auch noch in Erinnerung, von Dokus zumindest. Gut, ich bin ein bisschen älter, ich weiß das noch. Der Balkankrieg, mitten in Europa, plötzlich ein schrecklicher Krieg. Oder lasst mich das hier mal raushauen. Ich bin dieses Jahr hier in einer ganz bestimmten Mission unterwegs. Im Programm habt ihr einen Punkt entdeckt, vielleicht, wenn ihr schon reingeguckt habt. Das habe ich Survival genannt. Ich mache jedes Mal, wenn wir hier sind, so eine Tour. Da geht es hier oben in die Berge und dann oben durch das zerklüftete Gebiet in eine wilde Schlucht und von da an in eine geheime Bucht, wo man dann auch baden kann, zurück über eine Marslandschaft und dann kommt man irgendwann hier hinten wieder raus. Ich wusste es lange nicht, jetzt weiß ich es. Wir befinden uns hier, man kann sagen, hier war die Hölle auf Erden, auf der Insel Park, hier in Methaina. Ich darf das fast gar nicht so laut sagen, weil das mögen die Leute nicht. Es wurden schon ein paar Mal Gedenktafeln deshalb hier angebracht in der Umgebung, die wurden immer wieder weggenommen. Und zwar im August 1941 insbesondere haben hier Faschisten gewütet wie nichts Gutes. Methaina war ein Konzentrationslager und eine Bucht dort hinten, Slana heißt sie, war noch übler. Da waren nur Frauen und Kinder und die wurden aufs Übelste massakriert. Hier waren mehr die Männer, also wer die Geschichte so ein bisschen auf sich wirken lässt, das war echt die Hölle auf Erden. Eine Sache, es schrie zum Himmel, das Böse, was gerade hier geschah. Für mich ist das irgendwo ein Kontrast. Gerade in der Nacht vom 14. auf den 15. August 1941 war das ganz, ganz übel, wer das mal im Internet erforscht. Aber jetzt verschone ich euch mit solchen Geschichten. Aber für mich ist was Besonderes, weil ich denke, Mann, jetzt kommen wir, klar, viele, viele Jahre später, aber dürfen die Liebe Gottes an diesen furchtbaren Ort bringen, wo der Teufel so gewütet hat und Menschen so viel Böses sich angetan haben. Also nicht nur damals schrie die Sünde und all das zum Himmel, sondern auch heutzutage, gut, das war jetzt aus dem Zweiten Weltkrieg, was ich gerade erwähnt habe, aber wir wissen das eben, wie ich gerade schon sagte, auch jetzt Ukraine, Russland und an verschiedenen anderen Orten. Es gibt aufrüttelnde Ereignisse, die Gott benutzt. Jesus selber spricht mal davon, in Lukas 13 findet man das, da ist damals ein Turm zusammengestürzt. Das war eine richtig große Katastrophe. Bei uns war so 9-11 das große Ding, zwei Türme, die zusammengekracht sind, wo die Leute auch gefragt haben, was ist los? Was haben die vielleicht verbrochen oder warum? Und na, ihr kennt diese Fragen. Und das war damals auch so. Und dann hat Jesus den Leuten damals gesagt, also waren zwei Katastrophen. Einmal ist ein Turm zusammengekracht und das andere war, die römischen Soldaten dort hatten ein furchtbares Blutbad angerichtet unter Gläubigen, die sich dort versammelt haben im Tempel oder wo das da war. Und dann waren so Fragen, boah, ob jetzt irgendwie was schiefgelaufen ist oder was hat Gott damit zu tun. Und dann sagt Jesus, fragt nicht so nach dem Warum und solche Sachen, sondern sagt vielmehr, es hätte mich treffen können. Und danke, dass ich leben darf. Ganz andere Herangehensweise, weil heutzutage, wenn irgendwas passiert, schnell so die Headline in der Zeitung, wo war Gott? Gott, warum hast du das Flugzeug abstürzt? Oder irgend sowas. Ihr wisst bestimmt, was ich meine, habt das vielleicht auch schon gelesen. Wir steuern auf etwas zu, was Gericht Gottes ist. Und wir haben auch einen Auftrag, die Menschen zu warnen, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Unser Auftrag ist, Botschafter an Christi Stadt zu sein. Und ich erinnere nur an die Offenbarung, ein Buch vielleicht für manche, ein mit sieben Siegeln, aber wenn man da so ein bisschen liest, es geht um Gericht Gottes. Und auch wenn wir gerade in diesem Sommer uns manchmal so lustig machen, ja, da wird immer von wie heißt es hier, Hitzewellen und Lauterbach tönt mal wieder, wir werden alle sterben und so, ihr kennt die Thematik. Und doch spricht die Offenbarung zum Beispiel davon, dass in der letzten Zeit eine furchtbare Hitze sein wird, wo die Leute vergehen werden. Aber sie fluchen weiter, heißt es dann auch. Das ist Offenbarung Kapitel 16, Vers 8, folgende. Aber trotzdem fluchen sie weiter und lehnen Gott ab. Und auch diese Gerichte, die dort kommen, können sie irgendwie nicht davon überzeugen, ihr Leben in Ordnung zu bringen. Ja, die Offenbarung zeichnet ein düsteres Bild. Und doch gibt es Rettung. Es gibt einen Rettungsplan für diese Welt. Ohne den sind die Menschen tatsächlich verloren. Aber so kommen wir zum Zweiten. Der Plan, den Gott hat und auch gleichzeitig der Auftrag, den Gott uns damit gegeben hat. Wir haben den Noah, der von Gott eben diesen Plan zur Rettung übermittelt bekam. Und dieser Noah war ein besonderer Mann. Er liebte Gott und er folgte ihm intensiv nach. Er war ein absolut gottesfürchtiger Mann und lebte intensiv mit Gott. Die Bibel beschreibt es so, das finden wir in 1. Mose Kapitel 6, Vers 9. Dies ist die Geschichte von Noah und seiner Familie. Im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen war Noah ein rechtschaffener und aufrichtiger Mann. Er lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass man das auch über uns sagen kann. Wir sind rechtschaffene Leute und wir leben intensiv mit Gott. Und haben eine intensive Gemeinschaft mit Jesus. Bestimmt hatte Noah vielleicht auch damals schon von der Geschichte und dem Leben von seinem Uropa Henoch gehört. Davon hören wir morgen von Joel. Chronologisch müsste zuerst eigentlich Henoch sein, aber ich habe gedacht, komm hier, der Jugendpastor macht den Anfang, dann kann die anderen erstmal nochmal ausruhen und von der Fahrt sich ein bisschen erholen. Aber Henoch geht eigentlich chronologisch zuerst los, aber morgen kommen wir auf Henoch zu sprechen. Auch eine ganz besondere Persönlichkeit, die ganz eng mit Jesus war. Und Noah kannte mit Sicherheit die Geschichte, dass sein Uropa Henoch mit einmal von Gott weggenommen wurde. Und das ist ja schon was ganz Besonderes. Das war nur noch dem Propheten Elia beschert, der von einem feurigen Wagen abgeholt wurde. Wie war das, die Freizeit von Hannover und Stade? Ihr habt gerade Elia gehabt, ne? Wer weiß das? So war das, ne? Guck mal, da bist du gleich dann hier ein bisschen im Thema mit wieder drin. Ja, ganz offensichtlich war Noah in diesen Tagen der einzig echte Gläubige und ein Gerechter, der eine lebendige Beziehung zu Gott hatte. Und zwar weltweit war der einzige Gerechte. Und deshalb wird nur er von Gott eingeweiht und soll mit seiner Familie den Rettungsplan Gottes umsetzen. Und der Auftrag Gottes an den Noah lautete einfach: Noah, bau eine Arche. Das haut man jetzt so raus, das klingt so salopp. Aber das war schon ein großes, ein riesiges Unterfangen. Wie, auf welche Weise? Dazu bekam der Noah nämlich von Gott ganz exakte Anweisungen. In unserem Text heißt es, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah. Ich sagte schon eingangs, es gab ja keine Anhaltspunkte für eine Flutkatastrophe oder irgendwie, dass sich da was andeutete. Aber Noah hörte von Gott klare Anweisungen: Bau einen riesigen Kasten aus stabilen, für den Schiffbau gut geeigneten Zypressenholz. Und diesen Kasten oder dieses Schiff sollst du dann innen und außen mit Pech verschmieren. Ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst, aber das war tatsächlich ein gigantischer Kasten oder ein großes Schiff für die damalige Zeit sowieso. Und zwar 150 Meter Länge. Ich glaube, wir haben auch so ein Foto, da ist es schon. So tatsächlich muss die Arche in etwa ausgesehen haben. 150 Meter Länge, 25 Meter Breite und 3 Stockwerke, etwa 15 Meter hoch. Und man kann das Ganze etwa vergleichen mit den großen Fährschiffen, die zumindest auf der Ostsee hin und her fahren. Wie heißt das, Nils Holgersson oder irgendwie so ein großes Schiff, falls ihr da auch mal unterwegs wart. Das sind also schon große Dinger. Da fahren nicht nur ganz viele LKWs rein, sondern auch ganze Züge, ganz zu schweigen von den vielen Hunderten von Menschen, die da Platz finden. Aber selbst wenn man das so auf sich wirken lässt, denkt, naja gut, heutzutage gibt es so Supertanker und Riesenflugzeugträger, gar keine Frage. Aber ihr müsst diesen Kontrast mal euch vorstellen. Die hatten eigentlich damals so kleine Nussschalen und schipperten damit umher, also kleine Schiffchen. Und nun kommt plötzlich Noah mit so einem Auftrag und soll so ein Riesending bauen. Was für ein Kontrast. Vor allem, wie soll dieser Noah, der doch von Schiffsbau eigentlich keine Ahnung hatte, der war eher mit Ackerbau, Viehzucht beschäftigt, wie sollte er sowas bewerkstelligen? Im Grunde ein achtes Weltwunder da einfach mal so herstellen. Können wir uns in Noah mal reinversetzen, dass er vielleicht zum ersten Augenblick verdutzt geschaut hat? Habe ich das richtig verstanden? Ich soll ein Schiff bauen? 15 Meter, meinst du Gott? 150 Meter? Oh, das ist aber ganz schön groß. Also es war mit Sicherheit, klar, wir haben ihn als einen Glaubenshelden. Aber vielleicht waren da auch so ein paar Herausforderungen, dass er dachte, oh, packe ich das, das geht ja und das schaffe ich gar nicht und so weiter. Er war doch nur ein einfacher Landwirt, Hirte, kein Schiffsbauer und auch kein Tierpfleger, Tierarzt, Botaniker, weil das gehörte auch alles dazu. Die Arche sollte ja gefüllt werden. Eine logistische und organisatorische Meisterleistung war erforderlich. Denn wir dürfen nicht vergessen, diese große Arche sollte mit den unterschiedlichen wilden Tieren gefüllt werden. Allerdings, Bibelkenner wissen das, Noah und seine Familie mussten jetzt nicht losmarschieren und die Tiere mühsam einfangen, sondern Gott hat die Tiere herbeigerufen. Und sie kamen tatsächlich paarweise. Muss auch lustig irgendwie alles gewesen sein, wie sie dann so anmarschiert sind. Und Noah hat dann die Tür aufgemacht, hereinspaziert. Und ihr dürft da und ihr hier und da ist für euch der Platz und so. Und hat das alles irgendwie durch die Gnade Gottes so hinbekommen. Ich habe interessanterweise unmittelbar vor der Freizeit mit einem alten Veteranen sprechen können. Nicht dem alten Noah oder so. Er ist mir im Traum erschienen, hat mir erzählt, wie es alles gewesen war. Nein, ein Wissenschaftler, ein gläubiger Mann, der auch bei Wort und Wissen arbeitet. Kennt ihr diese Studiengemeinschaft Wort und Wissen? Müsst ihr mal abspeichern, wortundwissen.de. Könnt ihr mal selber googeln, gucken. Eine super gute Sache, tolle Seite. Hat gute Bücher rausgemacht, um auch in der heutigen Zeit dem Evolutionsthema zu begegnen und eben auch da wirklich Position zu beziehen. Und dieser Mann, den ich da traf, hat mir tatsächlich so ein bisschen davon erzählt und ich irgendwann sagte, ja, ich weiß das schon, wir haben eine Freizeit, da werde ich darüber sprechen. Also war richtig Feuer und Flamme, ganz neu, weil das war sein Thema und hat darüber auch eine ganz entscheidende Arbeit dazu geschrieben. Er war letztens im Gottesdienst in der Arche. Und zwar die Frage, die immer wieder auch kommt, kleiner Exkurs: Passten überhaupt alle Tiere in die Arche? Was meint ihr? Auch wenn das Ding 150 Meter lang war und was war das, 25 Meter breit, 15 Meter hoch. Aber die ganzen Tiere. Und da einfach mal nur kurz mal vorgelesen, die Erklärung von der christlichen Studiengemeinschaft Wort und Wissen oder eben diesen Glaubensbruder, ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Heute sind etwa 20.000 Arten von landlebenden Wirbeltieren bekannt. Doch Noah musste nur von jedem Grundtyp Tiere mitnehmen. Folglich kann man die Zahl von 20.000 Arten durch die Anzahl der Arten pro Grundtyp, etwa 20 bis 40, teilen. Legen wir als Teiler mal 25 zugrunde, was eher gering geschätzt ist, so kommen wir in etwa auf 800 Grundtypen. Von jedem ein Paar gerechnet, ergibt 1600 Tiere. Dazu kommen noch die Tiere, von denen 7 Paare mitgenommen werden mussten. Dann erreichen wir eine Zahl von ca. 4000 Tieren. Dann noch die ganzen ausgestorbenen Grundtypen, wenn man die berücksichtigt. So kommt man auf etwa 10.000 Tiere. Natürlich trotzdem eine gigantische Zahl. Klar, nun müssen das alles nicht die Riesenviecher, da sind auch viele kleine Tiere dabei. Aber irgendwie, man hat es so ausgerechnet, nun will ich euch nicht zu sehr damit langweilen, aber hat das ausgerechnet, das sind 8000 Kubikmeter, 20% des Rauminhalts der Arche und das reichte komplett für die Versorgung, für die ganzen Tiere, für Belüftung und alles, was sie halt brauchten. Ja, aber was ist mit den Dinosauriern? Kennt ihr die Frage auch? Die sind ja ein bisschen größer gewesen. Und ist ja tatsächlich auch so eine berechtigte Frage. Klar, manche haben vielleicht die Frage, wieso, die gab es doch gar nicht. Das ist doch auch irgendwie so ein Mythos von irgendwelchen Ungläubigen. Nein, nein, die Bibel spricht tatsächlich von Dinosauriern. Für die, die das nicht wissen, in Hiob Kapitel 40 erklärt Gott dem hadernden Hiob, der so ein paar Hiobsbotschaften, also der hat negative Nachrichten bekommen und dem ging es ja nicht gut, und hatte so manche Frage an Gott. Und Gott zeigt ihm dann die größten Tiere seiner Schöpfung, den Behemoth und den Leviathan. Und sagt, hey, das sind die gewaltigsten Tiere meiner Schöpfung. Und du haderst und du hast so Fragen. Schau mal, ich bin der Schöpfer. Wo warst du, als ich sie geschaffen habe? Da haben wir mal so Bilder, könnt ihr das erkennen? Also so ein Sauropoden. Ich weiß gar nicht, das größte Viech haben sie, glaube ich, in Argentinien gefunden. Argentinosaurus oder irgendwie sowas. Oder... Ja, ich bin kein Experte. Ich habe zwar gerade, wir haben da gerade den neuesten Jurassic Park Film gesehen. Wie hieß denn das Ding? Nee, Deutschland Saurus gibt es nicht. Wer kennt sich denn da aus? Ha? Wer ist Experte? Irgendwie in Argentinien haben sie so ein gigantisches Monster. So heißt er. Genau. Dankeschön, siehst du. Dem Noah ging es auch so. Die haben ihn verspottet, ausgelacht, aber er hatte doch recht. Haha. Siehst du, war ein guter Test, hat geklappt. Okay, dieser Sauropode, da sagt man, ja okay, das hat man ja Skelette gefunden, so kann man noch nachvollziehen. Aber nebenan, das ist auch so eine Sagengestalt, dieser Drache mit den verschiedenen Köpfen da. Und klar, die Chinesen und überall haben sie so Drachen. Auch in Wales ist es ein Symboltier in ihrer Flagge sogar drin. Aber wie soll das sein? Aber tatsächlich, dieser sogenannte Leviathan, von dem auch die Rede ist, müsst ihr mal so Hiob 40 so ein bisschen auf euch wirken lassen, das war auch so ein mächtiges Tier. Also der Sauropode, wie die Zeder im Libanon heißt es in der Bibel, im Hiob, also bis 40 Meter, eine Größe, das passt schon zu so einem Brachiosaurier oder wie die Viecher da heißen, auch entsprechend seine Beine, die wie Säulen waren und dergleichen. Aber eben auch dieser Leviathan. Auch sehr interessant. Und natürlich kommen die Fragen, wieso Feuerspeien? Das kann doch gar nicht sein. Jetzt bringe ich euch mal ein kleines Beispiel aus dem Glaubensgrundkurs. Es gibt einen kleinen Käfer, der heißt Bombardierkäfer. Habt ihr mal von dem gehört? Den gibt es tatsächlich. Und das Bombardier kommt nicht von ungefähr. Wenn er angegriffen wird, dann kann er in seinem Körper eine chemische Reaktion zusammenmixen und stößt das aus, das ist, weiß nicht, über 100 Grad heiß oder fast wie Feuer. Und die Tiere hauen dann ab. Müsst ihr nochmal in Ruhe nachlesen, vielleicht sage ich es. Aber das ist tatsächlich sehr interessant. Und warum kann dann nicht damals auch so ein Drache tatsächlich auch mit Feuer ausgestattet gewesen sein? Auf jeden Fall zum Beispiel Psalm 74 spricht von einem Seeungeheuer Leviathan mit mehreren Köpfen. Nur als Beispiel mal erwähnt, wenn ihr mir nicht glaubt, der Bibel werdet ihr hoffentlich glauben. Ja, gut, also das mal so als kleiner Exkurs. Es gab da also viele große Tiere, aber in die Arche müssen ja nicht die größten mit reingekommen sein, sondern kleine Babytiere. Und die passten dann schon in die Arche rein. Das ist also die Erklärung, was dieses Thema angeht. Exkurs zu Ende. Noah hörte nicht nur auf Gottes Wort, sondern er handelte danach. Er war gehorsam. Und damit sind wir wieder bei uns. Wir haben diesen bekannten Bibelvers Jakobus 1, 22. Seid nicht nur Hörer, sondern auch, seid ihr da? Täter. Richtig. Also, da sind wir alle gefordert, nicht nur eifrig unsere Bibel zu lesen, sondern auch entsprechend danach zu leben, zu tun. Da haben wir auch viele Möglichkeiten hier auf dieser Freizeit. Aber was würdest du eigentlich sagen, wenn Gott zu dir kommen würde, mit einer ähnlichen Mission wie bei Noah? Man kann wir uns gar nicht vorstellen, ne? Hallo, wen soll ich denn mal rausgreifen hier? Tom, heute Nacht baue ein A380 mit deinem bloßen. Ja, gut. Aber so ähnlich muss es mit Noah gewesen sein, so völlig schräg, so, wo er einfach das nicht fassen konnte. Wir sind schon überfordert, Tom vielleicht nicht, aber ich mit einem Kaninchenstall oder einem Vogelhaus zu bauen. Und Noah sollte da so ein riesen Ding bauen. Gut, er mag ein geschickter Allroundman gewesen sein, aber solch ein Schiff zu bauen, ging ja eigentlich gar nicht. Und doch war es Gottes Plan. Gott hatte einen Rettungsplan und diesen setzte Gott mit schwachen, begrenzten Menschen um. Und das zeigt, dass der lebendige Gott selber da drin war. Und er hat den Noah befähigt, dieses einmalige Projekt zu vollenden. Aber an dieser Stelle sollten wir sicherlich auch den großen Glauben von Noah hervorheben. Natürlich, da ist die Souveränität Gottes, aber eben auch dieses Vertrauen von Noah, der Gottes Reden gehört hat und sagt, ja, ich setze es um. Ich fange an. Ich schlage Holz. Ich messe es ab und ich beginne. Und in unserem Text heißt es, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Es ging um die Rettung, denn die Botschaft war ja, ey, eine Warnung, diese ganze Welt wird untergehen und nicht einer bleibt mehr am Leben, aber du Noah, bau eine Arche, eine Rettungsarche, damit du und deine Familie gerettet werden. Noah baute und er baute Jahr um Jahr, egal wie die Umstände waren, egal welche Widerstände auch kamen. Er vertraute voller Gottesfurcht seinem Herrn, ohne Wenn und Aber. Die Menschen um ihn herum, die lehnten ja Gott ab. Die lebten im Okkultismus und in schlimmsten Sünden und wollten von der Botschaft der Rettung, von seinen Predigten, die Noah da sicherlich gebracht hat, die wollten sie nichts von wissen. Vielmehr haben sie sich bestimmt über diesen lustigen Kauz dort in der Wüste amüsiert. Hallo, Captain Noah, was macht denn dein Schiff hier in der Wüste? Bist du schon weitergekommen? Sollen wir dir Wasser bringen? Oder wie stellen wir uns das so vor, wenn das heutzutage wäre? Was würden die Medien sagen? Ein verrückter Verschwörungstheoretiker versucht, das größte Schiff der Welt in seinem Garten zu bauen. Oder ein spleeniger Bauer baut ein Schiff in der Wüste. Noah war bestimmt über Jahrzehnte seines Schiffsbaus eine Attraktion im ganzen Nahen Osten. Man darf nicht vergessen, dass Noah wirklich viel Zeit hatte. Mit 500 Jahren wurde er Vater von Sem, Ham und Japhet, die später auch beim Bau mithalfen und schließlich mit ihren Frauen mit an Bord gingen und auch gerettet wurden. Im 600. Lebensjahr von Noah, etwa 2800 vor Christus, kam die Flut. Und folglich konnte Noah möglicherweise bis zu 100 Jahren an der Arche bauen. Da streiten sich die Theologen, die Gelehrten, ob es ein paar Jahrzehnte waren oder tatsächlich bis zu 100 Jahren. Auf jeden Fall war es sein Lebenswerk und wir kennen sowas auch aus anderen Geschichten. Der Kölner Dom zum Beispiel oder das Ulmer Münster, das hat man auch nicht mal eben gerade in 10 Jahren erbaut, sondern da haben auch Generationen dran gebaut, bis diese Riesenkathedralen fertig geworden sind. Noah wurde von Gott zu einem genialen Manager befähigt. Die großen Konzerne unserer Zeit würden sich mit Jobangeboten mit Sicherheit überbieten, um den Noah zu bekommen. Es war ein unvorstellbares Wunder ohne Wirtschafts- und Biologie und sonst irgendeinem Studium, alle Tiere entsprechend zu versorgen, das ganze Projekt Arche einfach umzusetzen. Eine Familie sollte überleben, ein Rettungsplan für eine Familie. Es gibt nicht weniger Kritiker, die sagen, naja, diese ganze Sintflutgeschichte, das ist doch alles fake. Das war so eine Geschichte, ja, so begrenzt irgendwo da im Nahen Osten. Da war mal eine ganz schlimme Geschichte, ein Riesentsunami oder irgendwas. Aber so weltumspannend, na, das ist völlig übertrieben. Das kann gar nicht sein. Die Bibel sagt, ja, es war eine globale Flutkatastrophe. Und es war wirklich schlimm. Aber nicht nur die Bibel sagt das, sondern in allen Kulturen, auch das ist interessant, ich habe da selber mich eine Zeit lang mit beschäftigt, alle Kulturen sprechen davon, dass es so eine globale Flutkatastrophe gegeben hat. Das findest du bei den Völkern in Afrika, bei den Leuten da, den Ureinwohnern in Amerika, überall und in China übrigens auch. Warte mal, wie habe ich mir das aufgeschrieben? Noch heute zeugt zum Beispiel das chinesische Schriftzeichen für Schiff von diesem Ereignis und der Rettung von 8 Menschen. Die Zahl 8 kommt bei diesem Schriftzeichen im Chinesischen drin vor. Das könnte euch dann Annalena Osigus erklären. Aber es gibt es tatsächlich. Und wie war das dann, als der Tag des Gerichts kam, ging Noah mit seiner Familie in den Schutzraum Arche und die Bibel sagt, und Gott selbst verschloss die Tür. Ende. Hier kommt keiner mehr rein. Und dann regnete es 40 Tage, 40 Nächte, die Quellen sprudelten das Wasser aus der Erde von oben, ohne Ende Wasser. Das Wasser blieb letztlich 150 Tage auf dem höchsten Stand stehen. Muss man auch mal vorstellen, 150 Tage. Und zum Schluss stand das Wasser 7 Meter über den höchsten Gipfeln der Erde. Alle Lebewesen außerhalb der Arche, an Ausnahme der Fische natürlich, ertranken, wie man es auch immer wieder in großen Ablagerungen in Gesteinsschichten sehen kann. Wir brauchen also keine große Fantasie, um uns die dramatischen Zustände vorzustellen, als die Fluten stiegen und die Menschen verzweifelt zu Noah kamen. Noah, wir glauben jetzt, lass uns rein. Aber es war zu spät. Welche Dramatik, welche Szenen müssen sich da abgespielt haben? Zuerst konnten sie noch schwimmend irgendwie noch sich retten oder auf höhere Regionen, auf den Bergen. Ah, hier wird das Wasser nicht hinkommen. Aber das Wasser stieg und stieg. Und die Menschen ertranken elendig. Es war zu spät. Allein die Leute, die in der Arche waren, die Gott selbst verschlossen hatte, wurde gerettet. Und sie konnten nach der Flut ein neues Leben beginnen. Was heißt das für uns? Ja, diese alte Geschichte. Ich habe gesagt, bei der Warnung, Jesus gebraucht das Beispiel auch für unsere heutige Generation. Er wird wiederkommen. Und es wird sein wie zu Zeiten Noahs. Und irgendwann ist Ende. Verpasse nicht den Ruf Gottes. Du hörst auch so viele Predigten. Jeden Samstag in der Jugend, jeden Sonntag. Predigt über Predigt. Aber machst doch so dein Ding. Und folgst nicht wirklich Jesus nach. Gerade am Anfang der Freizeit will ich die Gelegenheit schon ergreifen, euch so richtig herausfordern, dass ihr ganze Sache mit Jesus macht. Es gibt diesen herausfordernden Bibelvers heute. Wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Denn was weißt du, was morgen ist? Haben wir auch schon oft erlebt. Leider auch bei Freizeiten. Dieses Beispiel haben wir auch schon erzählt. Gut, das ist fast schon, um ein bisschen Druck zu machen. Das will ich nicht. Nicht hier irgendwie euch massieren und dann kommt ihr alle nachher zur Aussprache, weil das Beispiel euch so gab. Aber wir haben tatsächlich gehabt, dass ein junges Mädchen unmittelbar nach einer Freizeit gestorben ist. Und wir waren sehr geschockt, sehr betroffen, dass auch junge Leute so betroffen sein können. Verpasse nicht den Ruf Gottes. Kommen wir zum Schluss. Die Rettung. Und die Rettung, damals war die Arche, aber wir haben auch eine Arche. Nicht irgendwie ein großes Schiff oder ein Raumschiff, was dann irgendwann kommen wird und uns hier rausholen wird aus einer Welt, die kaputt geht. Sondern ihr wisst schon, was kommt. Jesus ist unsere Arche. Das soll uns diese uralte Geschichte sagen. Denn sie ist kein Mythos ohne tiefere Bedeutung. Sie ist eine wahre Geschichte. Im Übrigen wurde die Arche, gibt es auch Geschichten zu, im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Armenien gefunden. Offensichtlich ist dieses große Schiff, die Arche, bei einem Erdbeben in 2 Teile zerbrochen und vom Gipfel des Ararats ein ganzes Stück heruntergerutscht. Und ja, es gibt ganze Bücher davon. Wir haben die Arche gefunden oder irgendwie, ja, irgendwelche Leute haben da manche Sachen. Ja, könnt ihr selber nachgoogeln, will es jetzt nicht zu weit führen. Aber man hat tatsächlich festgestellt, das Holz, was dort mit Pech beschmiert war, ist ca. 5000 Jahre alt, würde alles passen. Viel wichtiger, als dass die Arche gefunden wurde, ist, dass die Arche ein ganz starkes Bild auf Jesus ist. Wie schon gesagt, er ist unsere Rettungsarche. Die Menschheit heute ist auch, wie eingangs gesagt, voller Boshaftigkeit, voller Sünde. Und wie damals droht das gerechte Gericht Gottes. Damals hat Gott gesagt, pass mal auf, ich gebe einen Regenbogen als Zeichen, dass da nichts mehr kommt. Wir haben so einen tollen Regenbogen auf der Fahrt gesehen. War stark, ha? Ich habe noch nie so einen tollen Regenbogen gesehen. Gott wird insofern, so wie es die Bibel sagt, keine Flutkatastrophe in dem Sinne schicken. Das hat er versprochen, dass so etwas nicht wiedergeben wird. Und dennoch wissen wir aus der Schrift, dass eines Tages Ende ist. Im 2. Petrus 3,10 wird davon gesagt, dass sich diese gesamte Welt in ihren Elementen auflösen wird und im Feuer verbrennen wird. Und so wie Noah haben auch wir als Christen einen Auftrag, den Menschen um uns herum vom Rettungsplan Gottes zu erzählen. Wir sind berufen, den Menschen die gute Nachricht, das Evangelium zu bringen. Da sind so viele verlorene Menschen um uns herum. Deine Freunde, deine Schulkollegen, Familienangehörige, Nachbarn, wer auch immer. Nutzen wir die Zeit und werden wir auch unserem Auftrag gerecht und kommen dem nach. Etwas für Leute, die tief schürfen. Ich bin nicht so der Typ, der da hebräische Sprachwissenschaften macht oder was weiß ich, aber ich habe es gefunden. Ich bringe es einfach mal. Das hebräische Wort für Pech hat übrigens die gleiche Wortwurzel wie Versöhnung. Das Pech ließ das Wasser draußen und die Arche ging nicht unter. Durch das Blut Jesu, welches er am Kreuz zur Vergebung unserer Sünden und zur Versöhnung mit dem Vater vergossen hat, sind wir geschützt und gehen auch nicht unter im Gericht Gottes, sondern wir werden gerettet. In Jesus sind wir für Zeit und Ewigkeit als Kinder Gottes geborgen. Wer an Jesus als seinen Herrn und Retter glaubt und dies als Zeichen auch bekennt, Taufe habe ich heute schon erwähnt, genau, sich auch taufen lasst, nochmal ein Aufruf, bekennt es auch. Manchmal sind wir so Undercover-Leute, bekenne das, dass du zu Jesus gehörst. Auch der Apostel Petrus zog bei der Rettung durch den Glauben an Jesus den Vergleich zur Arche. In 1. Petrus 3,21 finden wir das. Und wir haben auch diesen Auftrag, die Menschen zur Buße zu rufen und auch zu erleben, wie damals, ja, vielleicht ist es auch ein komischer Vergleich, aber damals hat Gott Tiere gerufen, die in die Arche kamen. Die Menschen hörten nicht. Aber der Ruf Gottes ist auch so stark, dass er Menschen ruft, auch heute Abend, die kommen und die in diese Rettungsarche Jesus Christus hineingehen. In unserem Ausgangstext haben wir gelesen, durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aus Glauben. Noah wurde durch Glauben an das Versprechen Gottes gerettet und nicht durch seine Werke oder irgendwie eine eigene Leistung. Er vertraute allein der Gnade und damit dem Rettungsplan Gottes. Das, was Gott gesagt hat, dem vertraute er. Wie ist es bei dir? Vertraust du Jesus? Bist gehorsam gegenüber Gottes Wort? Oder machst dein eigenes Ding? Noah war Gottes Bote, um der Welt das Gericht zu bringen. Er war der Mann, der, solange er die Arche baute, vor dem gedrohenden Gericht Gottes warnte und zur Umkehr aufforderte. An anderer Stelle heißt es in der Bibel, er hat auch die ehemalige Welt nicht verschont. Nur 8 Personen hat er bewahrt, als er die große Flut über jene gottlose Welt hereinbrechen ließ. Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, und 7 andere mit ihm. 2. Petrus 2,5. Glauben wir, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Ganz bekannter Vers. Aber es gibt auch, wer nicht an den Sohn Gottes glaubt, wer ihn beiseite schiebt, wer das ignoriert, da sagt die Bibel, Johannes 3,36, auf den bleibt der Zorn Gottes. Der ist nicht gerettet. Der ist, wenn man das Bild der Arche benutzt, außen vor, draußen und wird nicht gerettet. Deswegen noch einmal, folge Jesus nach. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Glaube an ihn, folge ihm nach und du wirst nicht verloren gehen. Da war eine alte Dame, Die stand schwitzend, vollgepackt mit Geschenken in einem Fahrstuhl, um hoch, weiß nicht, 100. Stock, da irgendwo in New York war es gewesen, zu fahren. Gab es einen Liftboy auch dabei, der hat gesagt, hey, was machen Sie? Sie können die ganzen Taschen und Pakete abstellen, der Fahrstuhl bringt Sie nach oben. Ach ja, richtig. Ein einfaches, wunderschönes Bild für uns, die wir uns vertrauensvoll in Jesus hineinbegeben dürfen. Unsere Lasten ablegen im Vertrauen auf den Sohn Gottes, den Retter, der uns nach oben bringt, in die Herrlichkeit des Himmels, wo wir einmal bei ihm alle sein werden, die wir zu ihm gehören. Durch den Glauben sind wir in Jesus geborgen und er befördert uns zu sich in die Herrlichkeit. Amen, lass uns beten. Herr, du gibst uns diese Freizeit, um dir näher zu kommen, auch über unser Leben nachzudenken. Du kennst jeden von uns und gleich zu Beginn der Freizeit möchte ich dich bitten, dass du die Herzen auch heute Abend schon ganz mächtig zu dir ziehst und berührst. Du siehst, ja, wir sind vielleicht etwas müde und abgespannt, aber lass uns auch schon reagieren, Herr, und dir eine Antwort geben, da wo wir noch fern von dir sind und wir merken, du rufst, dass wir sagen, ja, Herr, wir wollen zu dir kommen, wir wollen in die Arche, wir wollen nicht draußen bleiben und verloren gehen, sondern wollen an dich, Jesus, glauben und damit in dich hineinkommen und den Platz sicher haben, zu dir zu kommen in den Himmel. Herr Jesus, ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, du weißt, wie jeder zu dir steht, dass du die Herzen berührst, dass du jeden begegnest. Und auch wenn wir jetzt eine Zeit des Lobpreises haben, Herr, dass du weiter an uns wirkst und auch wenn wir beten und einander segnen, dass du selber da bist und dass du Gnade schenkst. Amen. Amen. Ich hätte auch fragen können, wer ist hier mit Handzeichen und so weiter. Aber wir können es gerne so halten, während wir hier Lobpreis machen, dass auch einzelne von euch gerne zu uns dort in die Pool-Area dort treten und wir gerne mit euch beten, für euch beten. Auch gerade dann, wenn du merkst, Mensch, mit mir ist es noch nicht so mit Jesus klar. Ich habe nicht dieses Verhältnis zu Jesus. Er ist noch nicht mein Retter. Dann komm. Wir wollen mit dir beten und wollen, dass die Sache fest wird, dass du wirklich wissen darfst, ich bin gerettet, ich gehöre dazu. Lass dich nicht nötigen. Let's go.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Arche-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute noch durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen und auf archejugend.de. Bis zum nächsten Mal. Be blessed.